Das 1:1 im Rückspiel war zu wenig. Bayern ist raus aus der Champions League. Der Traum vom Triple ist im Halbfinale gegen Paris Saint-Germain geplatzt. Ja, und schuld ist, ja, natürlich auch der Schiedsrichter irgendwie. Aber die eigentliche Ursache des Ausscheidens der Bayern liegt natürlich tiefer. Tiefer als ein Handspiel, tiefer als ein Pfiff oder ein ausgebliebener Platzverweis. Denn dieses Halbfinale hat auch was offengelegt über Vincent Kompanies Bayern, über diesen Kader, über Harry Kane, auch über den Unterschied zwischen fast ganz oben und wirklich ganz oben. Und genau über diesen Unterschied sprechen wir heute.
Fever Pitch, der Fußballpodcast.
Mit Malte Asmus und Martin Volkmar von RAN. Hallo Martin.
Hallo, grüß dich.
Martin, du warst natürlich gestern in der Allianz Arena, hast das alles hautnah miterlebt. Beschreib mal die Stimmung nach dem Spiel.
Boah, also ganz, wie man sich denken kann, also total niedergeschlagen. Das sind einige, also ich glaube, es waren schon einige auf dem Weg zurück. Das ist ja immer so ein Verkehrschaos da und viele müssen noch weite Wege fahren und so. Und da hat halt keiner mehr dran geglaubt. Das hat, glaube ich, fast jeden überrascht, dass überhaupt noch ein Tor gefallen ist. War die erste Torschance für Harry Kane. Und dann war da noch mal so 60 Sekunden so eine Hoffnung in der Luft, vielleicht 120. Aber das war halt, im Prinzip hat er eigentlich, also er hat in der 94. Tor geschossen, 95. war angezeigt, Nachspielzeit 5 Minuten. Das heißt, bis Paris dann mal den Ball sich bequemt hat, an den Anschlusskreis zu legen, waren schon 96 Minuten vorbei. Sie hatten noch einmal den Ball, der hat im Angriff abgepfiffen, was natürlich auch irgendwie so in dessen etwas unglückliche Leitung passte. Und da hat Kimmich sich dann noch die gelbe Karte abgeholt. Ich glaube, das war aber das Höchste der Gefühle dann, weil letztlich, dass das nichts mehr wird, war schon relativ deutlich vorher klar. Mhm. Also der Frust war schon groß, aber auch so eine Enttäuschung, dass man quasi in dem Moment, wo es drauf ankam, nicht in Topform war. Das war, glaube ich, der entscheidende Punkt.
Ja, im Fernseher konnte man das nachher auch sehen, als die Spieler vor der Kurve standen, diese, ja, auch schon gewisse Leere dann auch in den Augen, beziehungsweise bei Harry Kane war es nicht nur Leere, da waren auch Tränen dann zu sehen. Verständlicherweise.
Ja, klar. Also wir haben auch schon die Frage diskutiert, geht das Triple-Fenster jetzt vielleicht zu, ne? Also, ja. Und da ist ja für Kane steht ja exemplarisch. Weil es wird natürlich schon so sein, dass Real wird zurückschlagen, Barcelona wird nicht damit zufrieden sein, wieder frühzeitig ausgeschieden zu sein. Und die Engländer haben natürlich auch noch einiges gut zu machen. Dementsprechend glaube ich nicht, dass es leichter wird nächstes Jahr. Dass der Gegner war natürlich jetzt bockschwer, das war die stärkste Mannschaft meiner Meinung nach, aber nichtsdestotrotz waren es weniger vielleicht als in den vergangenen Jahren, wenn man überlegt, wie sang- und klanglos City ausgeschieden ist zum Beispiel. Und Kane ist halt schon in einem Alter, wo man sagen muss, wann geht die Kurve halt nach unten. Das kann dauern, siehe Ronaldo und Lewandowski, aber Das ist ja keine Selbstverständlichkeit, dass der jedes Jahr 35 plus x Tore schießt. Und ich glaube, das war so ein Ding, dass die schon dieses Gefühl hatten, wir waren eigentlich nah dran, aber in dem Moment haben halt zu viele Kleinigkeiten am Ende ein großes Ganzes gegeben, dass es nicht gereicht hat.
Eine Kleinigkeit natürlich auch der Schiedsrichter. Ich hatte ihn ja jetzt am Anfang jetzt nicht als Hauptgrund natürlich gesehen, aber wie groß war das Thema Schiedsrichter hinterher auch in der Mixzone und auch bei euch auf der Tribüne, bei den Kollegen?
War ein größeres Thema. Im Endeffekt ist es halt alles, also es ist halt nicht für Bayern gelaufen, sagen wir es mal so. Und das fängt mit der Ansetzung an. Und der Jan-Christian Dresen, der Bayern-Vorstandsvorsitzende, hat halt nachher gesagt, da hat man schon Fragezeichen, warum, da wundert man sich, warum so jemand eingesetzt wird. Der hat relativ wenig Erfahrung. Die ganzen internationalen Top-Schiedsrichter, vor allen Dingen zum Beispiel aus Italien, wären ja verfügbar gewesen. Und ich glaube schon, dass du auf diesem Niveau wirklich die allerbesten Schiedsrichter brauchst. Und da kann er eigentlich nicht dazugehören, jetzt mal rein von der Vita her. Deshalb ist das vielleicht dann auch eine Erklärung für die etwas, sagen wir mal, holprig, unsichere Art. Also letztlich vom Niveau her, wie gesagt, die Bayern haben auch ihr eigenes dazu getan. Aber der Schiedsrichter waren schon einige fragwürdige Entscheidung dabei, ja, das kann man sagen. Können wir gerne nochmal ins Detail gehen, wie du willst.
Können wir gerne machen. Also dieses Handspiel von Leimer, das vermeintliche Handspiel von Leimer, was aber einem eindeutigen von Nuno Mendes vorausging, das war ja wohl die größte Szene, die dann vor allen Dingen auch für das meiste Unverständnis gesorgt hätte, weil Nuno Mendes, der war zu dem Zeitpunkt schon verwarnt, der hätte gelb-rot sehen müssen und damit wäre natürlich die ganze Struktur des Spiels wahrscheinlich andere geworden.
Ja, das ist halt der springende Punkt und das hat Kompany auch mehrfach erwähnt und er hat natürlich in der Sache auch recht. Das ist aber natürlich wirklich alles hätte Fahrradkette. Aber wenn man den Gedanken durchspielt, muss man sagen, eine gelb-rote Karte für Nuno Mendes, die er natürlich bekommen hätte, weil der Leimer geht an ihm vorbei und er fährt den Arm aus, um den Ball aufzuhalten. Das hätte ich gerne gesehen, weil das wäre schon ein gravierender Unterschied gewesen. Denn dann wären die einer weniger gewesen. Die haben keinen Außenverteidiger mehr. Rechts hat schon der Zaire Emery gespielt, der eigentlich Mittelfeldspieler ist, nachdem Hakimi ausgefallen ist. Und Mendes ist natürlich aus meiner Sicht vielleicht sogar der weltbeste Linksverteidiger. Und er hat Olise wirklich fast abgemeldet gestern, was den wenigsten gelungen ist. Auch wenn man überlegt, und er hat schon eine gelbe Karte gehabt. Dementsprechend, das wäre eine gravierende Schwächung gewesen für PSG. Da wäre, glaube ich, noch äußerst viel drin gewesen, wenn es da noch 60 Minuten läuft oder 70, glaube ich sogar. So, das ist halt der springende Punkt. Und natürlich, was halt kurios ist, ist, dass der Leimer ein Handspiel abgepfiffen bekommt, auch in so einer mit so einer Verzögerung. Also der Schiedsrichter hätte ja theoretisch sagen können, was war da genau? Ich überlege nochmal, ich mache nochmal schlau, aber der überlegt halt und sagt dann, ach nee, dann gebe ich mal Hand gegen Leimer. Und das hat ihm wohl der vierte Offizielle gesagt. Und da muss ich mich dann, also da wundert man sich natürlich auch, ne? Weil in der Regel, A, was greift der da ein? B, was hat der gesehen? Weil er hat es ja offensichtlich nicht gesehen, denn es war, wie die Kameras dann gezeigt haben, kein Handspiel. Ja? Und C, wieso überhaupt? Weil normal sagt der vierte Offizielle nichts. Und dann sind wir halt wieder bei dieser, in diesem Bereich. Natürlich ist es kein VAR-Thema, aber wenn der vierte Offizielle von außen eingreift, dann denkt man sich natürlich als Fußballgerechtigkeitsfanatiker, ja, dann hätte VAR aber auch was sagen können. Also so von daher war das, glaube ich, die entscheidendste Szene. Es gab dann nachher nochmal ein Handspiel im Strafraum von Neves. So. Genau, da muss man aber sagen, dass, also die Regel kennt keiner, interessanterweise. Nee,
genau, das war gestern große Konfusion bei allen Beteiligten, ja.
Genau, also es war ein Befreiungsschlag aus der eigenen Hälfte. Und Neves stand im Weg und er springt hoch und dann springt der Ball ihm an die Hand. So. Und die Regel heißt Player to Player oder Teammate to Teammate heißt die korrekterweise. Kennt jeder Schiedsrichter, kennt aber sonst keiner. Wenn du den Ball aus dem eigenen Strafraum rausschlägst und der eigene Mann steht im Weg, dann ist es kein Handelfmeter. Dann geht das Spiel weiter. So, klare Regel, die keiner kennt, denn Uli Hoeneß auf der Tribüne hat gesagt, klare Elfmeter. Alle Journalisten haben gesagt, klare Elfmeter. Die Experten im Fernsehen haben gesagt, klare Elfmeter. Aber es war eben kein Elfmeter. Schade für die Bayern, aber so ist es halt.
Ganz genau. Und deshalb können wir uns über diese Szene leider dann auch nicht mehr so groß aufregen.
Und hier kommt kurz Werbung.
Natürlich geht Rekordmeister Bayern München am 23. Mai als Favorit in das DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart. Kein Verein hat den DFB-Pokal häufiger gewonnen. Aber der VfB Stuttgart ist Titelverteidiger und weiß, was im Berliner Olympiastadion zu tun ist. Mit der Unterstützung von Tausenden von Schwaben wird das ein hochdramatisches Spiel unter Flutlicht werden. Wir wissen ja, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Bei Bet365 Sportwetten, dem offiziellen globalen Partner der UEFA Champions League, bietet sich die beste Gelegenheit für eine Prognose an. Noch sagt die Quote mit 1,37 einen Bayern-Sieg voraus. Darum lohnt sich der Blick auf andere Optionen. Für ein Unentschieden nach 90 Minuten steht die Quote bei 5,0, für einen Sieg des VfB Stuttgart sogar bei 6,5. Ich selbst lege mich fest und tippe ein 2:2 nach der regulären Spielzeit. Für alle, die Bet365 Sportwetten noch nicht kennen, neue Kundinnen und Kunden können sich aktuell bis zu 100 Euro in Wettcredits sichern. Ihr registriert euch einfach auf Bet365 Sportwetten, zahlt mindestens 5 Euro ein und platziert eine qualifizierende Wette im Wert dieser Einzahlung. Sobald diese Wette abgerechnet ist, werden eure Wettcredits automatisch gutgeschrieben. Noch einmal die Info, eine Registrierung ist erforderlich. Das Angebot gilt nur für Neukunden. Gewinne schließen den Einsatz von Wettcredits aus. Es gelten die AGB, Zeitlimits und Ausnahmen. Die genannten Quoten können sich bis zum Anpfiff ändern. Also, wenn ihr euch das Fußballspiel ohnehin im Kalender markiert habt, schaut gerne mal bei Bet365 Sportwetten oder direkt in der Sportwetten-App vorbei. Und ganz wichtig, nur für Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren. Bet365 Sportwetten ist erlaubt und steht auf der offiziellen Whitelist der deutschen Glücksspielbehörde GGL. Sportwetten können süchtig machen. Hilfe findet man auf buwei.de.
Hast du denn das Gefühl, dass die Bayern-Spieler und Trainer sich am Ende irgendwo dann doch betrogen gefühlt haben? Du hattest das Zitat von Bayern-Boss Dresen angesprochen, was ich am TV gesehen hatte. Also Leimer und Company, die haben gesagt, ja, war schon alles komisch, aber ist letztlich auch wurscht. Also im Grunde, es gab andere Gründe.
Genau, also das ist letztlich der Punkt. Ne? Ich glaube, es ärgert einen dann einfach, weil es ist ja immer das Gleiche. Auf dem Niveau entscheiden Kleinigkeiten. Und Thomas Tuchel hat 2024 auch zu Recht den polnischen Schiedsrichter kritisiert, als Bayern im Halbfinale gegen Real Madrid ausgeschieden ist und gesagt, auf dem Niveau müssen alle Top-Leistung abliefern. Und dann sind wir wieder beim Anfangspunkt, warum wird so jemand angesetzt? Ich glaube, und das ist eigentlich mein Punkt, die UEFA tut sich keinen Gefallen damit. Die UEFA hat am Dienstag den Daniel Siebert eingesetzt bei Atletico gegen Arsenal. Arsenal hat gewonnen, Spanien ist in der 5-Jahres-Wertung gegen Deutschland zurückgefallen und die spanischen Medien, gerade in der Nacht, die ganzen Radiosender, die da Live-Sport dann immer machen, haben gesagt, wie kann man denn da einen Deutschen einsetzen, der profitiert ja quasi davon. Es ist natürlich Unsinn und wir haben mit der UEFA darüber gesprochen, die konnte das gar nicht verstehen, ja, aber es hat halt ein Geschmäckle. So, und gestern, sag ich halt, da steht halt ein Portugiese, der hat wenig Erfahrung und bei PSG stehen 3 Portugiesen in der Mannschaft. Also es ist halt die portugiesische Mannschaft im internationalen Wettbewerb, weil die portugiesische Liga natürlich nicht mehr so stark ist. So ein Trio, das ist ja das Herz von PSG. Ja. Und alle Szenen sind Portugiesen. Ja? Handspiel beides Male, auch selbst der Befreiungsschlag, alles Portugiesen, die damit beteiligt sind. So, und jetzt will ich hier gar keine Verschwörungstheorien machen. Das hat nichts damit zu tun, da bin ich mir sicher. Aber das ist halt einfach ein Geschmäckle. Und so kommst du dann in so einen Strom rein, wo du halt dich dann einfach benachteiligt fühlst. Und das kann man eben so sagen. Aber, und da können wir die Kurve vielleicht schlagen, natürlich war das nicht der Grund, warum Bayern ausgeschieden ist.
Definitiv. Was war denn aus deiner Sicht, was waren da die entscheidenden Gründe, dass eben PSG dieses Halbfinale dann am Ende über 2 Spiele mit 6-5 gewinnt?
Also die ganz kurze Form ist für mich, PSG ist einfach besser. Also wirklich unfassbare Qualität in der Offensive. Das ist wirklich die absolute Weltklasse. Also Kvaratskhelia ist ja unfassbar. Und ich glaube, das ist schon traurig, dass er vermutlich nie eine Weltmeisterschaft spielen wird und wenn, dann da auch nicht weit kommen wird, weil die Georgier leider nicht so gut sind als kleines Land. Aber das ist ja wirklich eine Augenweide. Da ist ja alles, hat ja Hand und Fuß, was der macht. Saugefährlich, hat sich 2-3 Mal auch geärgert, weil die hätten ja auch mehr Tore schießen können. Also es ist ja viel auch Manuel Neuer kritisiert worden nach den Fehlern gegen Real Madrid, gegen PSG, wo er zwar irgendwie bei keinem Tor eine Chance hat, aber 5 kassiert hat und kaum einen Abstoß an den Mann gebracht hat oder einen Abschlag, ein bisschen nervös auch wirkte. Gestern ganz das Gegenteil, war mit Abstand bester Münchner, hat also mindestens 5 starke Bälle gehalten. Dementsprechend hätten die schon früher den Deckel drauf machen können. Und wie gesagt, da sieht man halt, welche Offensivqualität die haben. Ich hatte manchmal sogar das Gefühl, die haben einen Gang rausgenommen und warten jetzt erstmal, weil sie haben ja die 2 Tore plus, weil du immer dieses Gefühl hattest, auch im Hinspiel, wenn die mal Gas geben, dann brennt es sofort. Ja. Ja. Und allein bei dem Gegentor, wenn du siehst, ich frage mich ja immer noch, ob Upamecano irgendwas mit dem war gestern, dass der da bei der ersten Szene nicht hinterherkommt. Aber ich glaube, die Realität ist, der Kvaratskhelia ist einfach viel schneller.
So. Ja, der hat ihm ja auf den ersten 10 Metern eigentlich schon 2 abgenommen. Also das war ja unglaublich, wenn man sonst weiß, wie Upamecano ja auch rennen kann.
Ja, und das war so. Und das jetzt, und jetzt haben wir nur von der Offensive gesprochen, die ja letzte Woche hochgelobt wurde, weil das war ja auch beeindruckend. 5 Tore musste er gegen Bayern auch erstmal schießen. So. Und dann, und vor allem, wenn Bayern eigentlich keinen Abwehrfehler richtig macht im Hinspiel. So, und jetzt kommt aber noch dazu, dann hat Bayern den 4 eingeschenkt. In der letzten Minute wird der Kopfball von Kimmich von der Linie geschlagen. Da hätte es 5-5 stehen können. Das heißt, die haben Probleme gehabt in der Defensive. So, Diaz und Olisa haben die teilweise schwindelig gespielt. Kane ist immer wieder zur Gefahr gekommen. Und die haben ihre Lehren draus gezogen und haben gestern nichts zugelassen. Lag natürlich auch am Bayern-Offensivspiel, lag aber vor allen Dingen an der Abwehr. Die Abwehr war super. Mendes hat mit Gelb weiter sehr, sehr gut gespielt, hat danach auch keine kritische Szene mehr gehabt nach dem Handspiel, wo es hätte Gelb-Rot geben können. Ich fand, Zaire Emery hat echt sehr ordentlich gegen Diaz gemacht und Harry Kane hat bis zum 1-1, wie gesagt, eigentlich gar keine Torchance gehabt. Also die Abwehr, die Defensive insgesamt, ne, und da sieht man auch da siehst du kleine Unterschiede, ne? Siehst du, kannst in allen Bereichen durchgehen und dann sind wir relativ bald auch beim defensiven Mittelfeld. Mhm. Weil wie PSG da verdichtet und wie offensivere Spieler wie Fabian Ruiz dann nach hinten erstmal arbeiten, das ist schon sensationell, wirklich. Also gestern vor allem. Das war wirklich überragend. Ich habe mal gesehen, die L'Equipe, die ja eine französische Sportzeitung und eine Institution ist, die hat, also man kann irgendwie die Bestnote ist, glaube ich, 10 bei denen. Die kriegst du eigentlich nie. Und PSG hatte im Schnitt eine 7 und Bayern eine 4. Dann weißt du auch, wie der Unterschied gestern aussah. Ist natürlich ein bisschen gefärbt, ja. Aber die sind schon nah dran, würde ich sagen.
Ja, aber schon eine sehr harte Notengebung dann natürlich auch. Das würde vielleicht in anderen Magazinen dann vielleicht alles ein bisschen höher gehen. Aber die Relation natürlich, ja, also, die stimmt genau. Dann vielleicht schon, weil das eben dann doch der Unterschied ist zwischen europäischer Spitze und Top-Spitze. Dann, ja, also Marginalien, genau. Aber trotzdem doch schon ein
Unterschied. Ja, also das ist genau der Punkt. Ne? Also im Endeffekt gibt es keinen Grund, die Bayern massiv zu kritisieren, weil sie, wie gesagt, einfach gegen den Titelverteidiger gescheitert sind, der jetzt auch als Favorit ins Endspiel gegen Arsenal geht und der eigentlich mindestens genauso gut spielt wie letztes Jahr. Mhm. Aber man kann natürlich schon sagen, was ich gerade gesagt habe, hinten reißen sich halt immer wieder Lücken, weil du auch merkst, Leimer ist kein gelernter Außenverteidiger, der rückt vor dem 0:1 viel zu weit auf, damit geht die ganze Abwehr, rückt weiter nach rechts und dann ist auf der von Bayern aus gesehen linken Seite stehen zwei Spieler frei. Einer aber wirklich völlig frei und einer davon ist Dembélé und macht das Tor. Dann hast du wirklich den Eindruck gehabt, dass Pavlovic und Kimmich unglaubliche Schwierigkeiten hatten, ins Spiel zu finden. Am Ende wurde es besser. Und ja, Angriff haben wir drüber gesprochen. Die haben 116 Tore in allen Wettbewerben geschossen. Das ist absolute Weltspitze. Und viel war davon gestern nicht zu sehen. Also wirklich viele Torchancen habe ich nicht gesehen für Bayern. Mhm. In der ersten Halbzeit noch ein bisschen dran gekratzt. In der zweiten fast gar nichts mehr bis zum Ausgleich.
Hat PSG die Bayern ausgeguckt? Haben sie wirklich genau auf das reagiert, was Bayern kann und dann eben damit Bayern die Wirkung genommen? Weil wir kennen das ja aus der Liga jetzt mal gar nicht. Denn auch wenn da sich die Bayern mal schwer tun gegen tiefstehende Gegner, dann weiß man, irgendwann kommt dann dieser eine individuelle Geistesblitz und dann ist die Tür offen und dann machen sie es. Nur das auf dem Niveau von PSG bietet da natürlich keiner was an.
Ja, also man muss natürlich auch sagen, die Tendenz nach einer wahrscheinlich auch relativ intensiven Saison ist natürlich zuletzt schon deutlich nach unten gegangen. Da wurde dann halt immer gesagt, ja, das war ja nur Bundesliga, das war ja nur die B-Elf, wo ich dann auch sage, naja, in der B-Elf standen aber auch jedes Mal mal 3-4 Spieler aus der sogenannten A-Elf. Und die, die dann nachrücken sollen auf dem Niveau, schaffen es eben weder gegen Heidenheim noch gegen Mainz in Führung zu gehen. Im Gegenteil, liegen deutlich zurück. Da hat sich also schon so ein bisschen angedeutet, dass da so ein bisschen der Wurm auch drin war. Und selbst gegen Heidenheim haben ja in der zweiten Halbzeit, sind ja zur zweiten Halbzeit Kane, Ulisse, Diaz und Kimmich gekommen beim Stand von 1:2. Und dann hast du natürlich gedacht, so jetzt geht's den Bach runter für den Tabellenletzten. Und es war halt nicht so. Im Endeffekt ist es am Ende glücklich unentschieden ausgegangen. Das heißt, auch die haben dann den Unterschied nicht mehr gemacht. Und waren vielleicht sogar jetzt am Ende ein bisschen überspielt, weil PSG hat natürlich jetzt über Monate eigentlich Dembélé hat in der Ligue 1 fast gar nicht gespielt. So. Weil die haben immer nur Champions League. Ne, so. Und das können die Bayern nicht. Dafür ist der Kader zu klein. Das hätte Kompanie gerne. Das wollten die Bosse nicht. Das ist eine finanzielle Frage natürlich. So hast du eine hohe Zufriedenheit im Kader gehabt. Und das ist bis vor, würde ich sagen, bis zum Realspiel auch aufgegangen. Mhm. Und dann haben sich halt Davis und Karl verletzt und Gnabry schwer verletzt. So, Gnabry war der entscheidende Punkt, meiner Meinung nach, der wirklich gefehlt hat, weil der war vielleicht in seiner besten Form der Karriere. Und Musiala hat dann mal einen kurzen Aufwind gespürt, ist aber jetzt dann doch wieder abgeflaut. Der ist leider einfach nicht der, der vor seiner Verletzung war. Das wird noch ein weiter Weg werden. Mhm. Und Karl ist erst in der 85. gekommen, mutmaßlich, weil es eben nur für 10 Minuten gereicht hat. Wobei ich da, also fand ich auch zu spät. Also auch Kompany hat gestern sicherlich nicht alles richtig gemacht.
Hast du verstanden, warum Leon Goretzka beispielsweise gar nicht nochmal berücksichtigt wurde? Der hat ja jetzt am Wochenende immerhin 2 Tore gemacht, also schon ein gewisses Hoch dann auch gehabt, aber hast du es verstanden?
0,0. Also das verstehe ich überhaupt nicht. Mein Eindruck ist, es gibt's bei manchen anderen Trainern ja auch, dass er einfach mit Goretzka in Anführungsstrichen nichts anfangen kann. Und er hatte sich da ja überhaupt nicht gegen gewehrt im vergangenen Jahr, als gesagt wurde, Goretzka soll gehen. Bayern wollte ihn ja loswerden. Und die Wahrheit zu der Geschichte, Goretzka kämpft sich wieder ran, also abgesehen von Goretzkas Resilienz, da zu sagen, ich fighte weiter um meinen Platz. Die Wahrheit war, dass Pavlovic sehr, sehr lange verletzt war. Und Goretzka war besser als Palinha, mit dem konnte mit dem sollte Kompanie was anfangen, konnte aber nicht, weil der einfach in sein Spielsystem nicht reinpasst. Und dann war Goretzka halt vor Palinja und hat gespielt. So. Und hat aber auch nicht immer, muss man auch dazu sagen, aber viele gute Spiele gemacht. So, das heißt, für mich ist Goretzka nicht der, an dem es jetzt gelegen hat. Ich fand auch nachvollziehbar, dass er ihn nicht hat von Anfang an spielen lassen, wenngleich ich der Meinung war, man hätte das probieren können. Goretzka hat gegen Italien auf der 10 gespielt, er hätte vielleicht ein bisschen mehr das Mittelfeld verdichtet und Musiala wäre vielleicht von der Bank sogar die bessere Alternative gewesen. Wenn du aber so anfängst, finde ich, dann musst du irgendwann in der 60. Minute irgendwann reagieren. Die waren zwei Tore hinten, 60. spätestens 70. Deshalb Karl früher bringen, meiner Meinung nach, statt zwei Defensivspieler zu bringen. Und ich hätte Goretzka, ich jetzt hätte den auf jeden Fall gebracht, weil der einfach eine Physis hat und auch eine Energie. Das war sein letztes Champions-League-Spiel zumindest in München, vielleicht sein letztes überhaupt für die Bayern. Dementsprechend hätte der sicher gebrannt und dass der Fußball spielen kann, hat er ja gegen Heidenheim mit seinen zwei Toren gezeigt.
Definitiv. Die Bayern können also Stand jetzt Spektakel, aber nur, wenn alles ineinander greift und der Plan B fehlt so ein bisschen, höre ich das da richtig raus?
Ja, Plan B fehlt schon immer, weil die natürlich ganz klar gesagt haben, wir spielen immer so, wie wir spielen. Das heißt, hohes Pressing, hohes Anlaufen. Und da hast du natürlich gegen eine Mannschaft wie PSG, die so, also auch statistisch gesehen, unfassbar gut die Abwehrreihen überspielt, echt ein Problem. Mhm. Aber Plan B im Sinne von Team B, das fehlt tatsächlich. So. Und du hast im Prinzip, aber wie gesagt, das kann dir passieren. Letztes Jahr war es noch gravierender. Da sind 4 oder 5 oder 6 Spieler gegen Inter Mailand dann nicht dabei gewesen oder waren nicht fit. Aber Fakt ist, in der Offensive fehlt einer. Also dass, wenn du alle Positionen doppelt besetzt, ist eine vakant. Minus Gnabry, minus Karl. Und dann kannst du immer noch die Frage stellen, wie gut ist Nicolas Jackson? Wobei auch das war nicht der entscheidende Punkt. Aber wenn du den jetzt auch auf die Minusseite ziehen würdest, dann hättest du für 4 Offensivpositionen -3, die du einsetzen kannst. Also da, ne, das ist das halt. Und dann noch die Option zu sagen, ich kann in der Liga nicht komplett durchwechseln, weil da bist du auch wieder bei so einem Problem, weil du natürlich dir nicht eben so einen 40er-Kader leisten kannst. Das heißt, du musst Nachwuchsspieler auf Nachwuchsspieler setzen. Das ist auch die Vorgabe sozusagen von oben gewesen. Es ist ja auch eine finanzielle Frage. Ohne die Club-WM hätte Bayern letztes Jahr ein Minus gemacht, was eigentlich gar nicht vorkommt in Bayern in den letzten Jahrzehnten. Und deshalb wurde ja, hat Hoeneß ja bestätigt, im Sommer auch gesagt, den Diaz kriegt ihr, aber mehr nicht. So, da waren ja noch einige Spieler im Gespräch, die wollten mindestens noch einen Offensivspieler holen. Und das ist ihnen jetzt natürlich auf die Füße gefallen. Was sie gemacht haben, war den Kader aufzufüllen mit 16, teilweise 16-Jährigen, 17-Jährigen, 18-Jährigen. Das ist super, da freut sich jeder auf der Tribüne, da freut sich auch Uli Hoeneß. Aber Kompany hat natürlich, das heißt natürlich, aber nachvollziehbarerweise kein Vertrauen, die in den Topspielen reinzuwerfen über einen längeren Zeitraum. Die haben halt alle so 5 bis 10 Minuten gespielt. Das ist also eher eine Art Symbolpolitik, aber nichts, was dir dann wirklich weiterhilft, wenn es hart auf hart kommt. Es gibt eine Ausnahme, Ndiaye heißt der ist Anfang des Jahres gekommen, der hat zweimal von Anfang an gespielt, der ist 18, hat aber zweimal nicht reingefunden einfach. Ja. Und danach kommt aber wirklich nichts mehr. Das heißt, du musst die nehmen, die du hast. Und wenn du dann aber einen Goretzka nicht vertraust, der durchaus mit nach vorne reingehen kann, auch bei Kopfbällen, und einen Jackson eigentlich auch nicht vertraust und die anderen, wie gesagt, angeschlagen sind, plus Davis, der natürlich auch ein anderes Spiel macht, wenn er topfit ist, dann geht es so aus, wie es gestern ausgeht und sieht auch so aus, nämlich, dass alle warten, wann kommt denn jetzt die Offensive, aber immer wieder die Bayern sich festgerannt haben.
Aber wie kann Bayern da jetzt nachlegen, auch unter der Prämisse, dass ja eigentlich Kosten reduziert werden sollen, dass eigentlich ja die Vorgabe für Max Eberl war, du musst sparen bei den Gehältern und natürlich auch bei den Ablösesummen. Jetzt sagt Uli Hoeneß aber bei DAZN, naja, so ein Spieler mit 50 Millionen, den können wir schon noch wieder so wuppen, also finanziell passt das alles. Wie sieht das dann im Sommer aus? Wird tatsächlich das Geld genommen oder wird dann mehr auf die Jugend weitergesetzt, auf die Karls, den Jaya, den du eben angesprochen hast, oder eben diese ja, hausgemachten Talente mehr oder weniger, Tom Bischoff zum Beispiel auch auf der Goretzka-Position, oder wird da nochmal investiert? Braucht Bayern noch mehr große Namen oder brauchen sie nicht einfach mehr qualitativ höhere Breite im Kader?
Ja, vielleicht, wenn es ein Transferfenster im März geben würde, dann könnten die mal einen einkaufen, so wie teilweise im US-Sport, für die entscheidenden Spiele in der Champions League. Weil da ist ja letztlich so. Die Liga, und das ist, glaube ich, auch nicht gut für Bayern, für die Liga sowieso nicht, gewinnen die Bayern so oder so im Normalfall. Und mit der Mannschaft und in der Form erst recht. Da kannst du in der Regel durchrotieren. So, das geht alles. Aber in der Champions League, da fehlt es dann auf höchstem Niveau. So, jetzt geht Goretzka. Die Frage wird sein, was ist die Konsequenz daraus? Es wird ein Spieler aus Hannover zurückkommen, der seine Chance kriegen soll. Es kann Bischof im Mittelfeld spielen. Es kann Leimer im Mittelfeld spielen. Das heißt, in diesem defensiven Mittelfeld haben die kein Problem, Goretzka aufzufangen. Frage wird sein, holst du noch einen klassischen Außenverteidiger, Schrägstrich Rechtsverteidiger. Da wissen dann aber auch alle, die Bayern brauchen so einen unter keine Ahnung, XX Millionen geben wir den nicht ab. Es gab einen Spieler von Feyenoord Rotterdam, den sie wohl gerne haben wollten, wo auch ein Preisschild jetzt draufhängt, dass der dann eben wahrscheinlich in die Premier League geht, weil die können das bezahlen. So ähnlich war es ja letztes Jahr mit Woltemade auch. Jetzt gibt es den Anthony Gordon von Newcastle, an dem die Bayern interessiert sein sollen, als Backup im Angriff, der eben nicht nur für Kane spielen kann, sondern auch andere Positionen oder neben ihm spielen könnte. Da heißt es aber, der kostet mindestens 80 Millionen. Da wissen wir auch, das zahlen die Bayern nicht. Deshalb kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass die da zusammenkommen. So, also sie werden einen Stürmer holen, ziemlich sicher. Mhm. Wahrscheinlich auch keinen schlechten. Jackson hatte ja auch einen gewissen Ruf und er ist jetzt auch keine klassische Enttäuschung, weil er ist halt einfach nur ein Backup gewesen für Harry Kane. Aber der wird gehen, das steht fest. Das heißt, ich glaube, da wird auf jeden Fall was passieren. Frage wird sein, kaufen sie noch einen weiteren Stürmer? Da sind wir wieder beim Thema, warum sollte dieses Jahr das möglich sein, was letztes Jahr nicht ging? Und ansonsten glaube ich, wahrscheinlich eher ein Außenverteidiger. Wenn überhaupt, weil das würde natürlich schon auch gehen, in dem Setup wie jetzt weiterzuspielen. Du siehst ja auch Stanisic und Leimer, überragende Saison. Fast in jedem Spiel Oberwasser und jetzt sind sie halt an ihre Grenzen gestoßen. Aber natürlich auch gegen Weltklasse-Gegner. Das heißt, die Frage: Kaufst du dir für 80 Millionen so ein Rennpferd für rechts, der dann in zwei Spielen in der Saison zur Verfügung stehen muss und der Rest der Zeit kannst du aber auch mit denen, die du jetzt hast, locker gewinnen?
Zumal die ja vielleicht dann auch noch zulegen, weil das ist ja Vincent Kompany auch durchaus zuzutrauen, dass er die Spieler entwickelt, dass er die Mannschaft entwickelt. Das hat er ja auch insgesamt ja schon gemacht in seinen zwei Jahren, die er jetzt bei den Bayern da ist. In der ersten Saison gleich Meister geworden, jetzt nochmal Meister, möglicherweise auch noch Pokalsieger und vor allen Dingen mit einem ganz anderen Auftreten, sowohl als Team als auch in der Spielweise. Also da kommt ja einiges zusammen.
Ja, auch da nochmal, es war aber eine wirklich gute Saison vom FC Bayern. Letztlich wird jetzt die finale Betrachtung und Bewertung vom Pokalfinale abhängen. Das wird, glaube ich, nochmal eine Aufgabe, sich da zu motivieren. Stuttgart hat da nichts zu verlieren und ich glaube, mit der wirklich guten Offensive, die der VfB auch auf der Bank hat, können die den Bayern schon wehtun. Aber klar, Bayern geht da als Favorit rein. Wenn sie der Favoritenrolle gerecht werden, dann war es eine sehr gute Saison. Und die Mannschaft hat sich extrem weiterentwickelt in allen Bereichen. Auch da muss man schauen, explodieren dann solche Spieler wie Karl und Bischof im zweiten Jahr und geht die Tendenz oder die Entwicklung bei Diaz und bei Olise weiter so steil nach oben? Und was ist mit Kane? Also das heißt, leichter wird's nicht. Du musst ja so einen Rückschlag aber erstmal verdauen. Ich glaube aber, das war jetzt so eine Niederlage, mit der man schon bei aller Enttäuschung leben kann, weil man eben wirklich an vielleicht der besten Mannschaft in der Welt gescheitert ist.
In der aktuellen Situation, was wir eben angesprochen haben, kann man sagen, also Bayern ist sehr nah dran an der optimalen Spitze, an der hohen Spitze in Europa. Aber dieser letzte Schritt, ist der jetzt mittlerweile, du hast es vorhin auch schon angedeutet, komplizierter, als er früher war, von der Voraussetzung, dass Real nochmal wieder aufrüstet, dass Barca zurückkommt, du hast es vorhin genannt, und dass eben auch in der Bundesliga natürlich deutlich kleinere Brötchen gebacken werden müssen als in der Premier League oder eben auch bei den ganz großen Top-Clubs in Spanien oder auch bei PSG, wo das Geld natürlich dann auch noch aus anderen Quellen kommt als in der Liga bei uns.
Ja, das ist halt die Sache, ne? Also ich sehe halt nicht, und das ist für mich, glaube ich, schon der Unterschied vor 20 Jahren oder so, ich sehe halt nicht, dass da weniger Geld im Umlauf wäre. Also da werden halt einfach Summen rausgetan bei mindestens 5, 6 Vereinen in der Premier League, bei Real Madrid, die sich Bayern in der Gesamtkonstellation nicht leisten kann. Ein Fehler, den sie wahrscheinlich gemacht haben, wenn man so Quellen wie Football Leagues glauben kann und auch anderen Quellen, wenn man sich die Gehaltsstrukturen anguckt bei den Top-Vereinen, Bayern zahlt auch im internationalen Vergleich relativ viel. Deshalb stocken ja auch die Gespräche mit Leimer jetzt, weil da wollen sie ein Exempel statuieren und dem nicht mehr Geld geben oder nicht deutlich mehr Geld geben. Aber generell gesprochen, ist bei Bayern waren früher schon und sind jetzt relativ viele Spieler, nach allem, was man weiß, 15 Millionen Euro Jahresgehalt plus X, Richtung 20 und so weiter. Und da zählt zum Beispiel auch Davis und Musiala zu. Und meiner Meinung nach wird da wirklich das Potenzial bezahlt und die Hoffnung. Und bisher überhaupt noch nicht, das müssten ja Unterschiedsspieler sein. Und bei Sané war es übrigens genauso. Dann müssen ja die Spieler sein, die in jedem Spiel, die müssten ja genauso performen wie Harry Kane, weil sie fast so viel verdienen wie Harry Kane. So, und das ist ja nicht der Fall. Aber klar, die sind auch verletzungsanfällig. Aber Fakt ist unterm Strich, und das ist ja genau der Konflikt zwischen Eberl und dem Aufsichtsrat, sprich Uli Hoeneß vor allen Dingen, unterm Strich geben die Bayern zu viel Geld aus. Und das wird nicht so einfach sein. Das sieht man beim Leimer, der sagt, wenn der X so viel mehr kriegt, Upamecano zum Beispiel jetzt, dann will ich aber auch mehr haben. Mhm. Und dann besteht natürlich die Gefahr, wenn du die Mannschaft zusammenhalten willst, dass das alles immer weiter nach oben rückt. Und es ist schon auf einem extrem hohen Niveau. Und da muss man sagen, da gäbe es Möglichkeiten, aber das ist eben ganz, ganz schwierig, das umzusetzen, so ein Niveau wieder runterzuschieben. Wo es, glaube ich, keine Möglichkeiten gibt, mitzuhalten, ist bei der Frage, kauf mal eben für 50 Millionen den, für 60 den, für 70 den. Also Beispiel Newcastle zum Beispiel mit Woltemade, Beispiel Liverpool letztes Jahr. Und die Mannschaften hat Bayern alle in die Tasche gesteckt. Das heißt, wenn die natürlich in der Lage wären, Geld schlau einzusetzen, hat Bayern da das Nachsehen. Und dann reden wir tatsächlich von eher davon, dass ein Viertelfinale schon wirklich eine Leistung ist. Auch dieses Jahr gegen Real Madrid weiterzukommen, ist eine Leistung. Lag natürlich auch daran, dass Real Madrid eine grottenschlechte, aus meiner Sicht eine sehr schlechte Saison gespielt hat. Auch da war es knapp, aber da ist Bayern verdient weitergekommen, nachdem sie davor aber auch über, weiß ich nicht, 14, 15 Jahre immer gegen Real Madrid rausgeflogen sind. Also von daher, ja, also es wird nicht einfacher und der einzige Punkt ist, und das ist halt Credits für Vincent Kompany, am Ende musst du im Fußball immer eine Mannschaft zusammenbauen und nicht einfach nur Spieler nach Marktwert irgendwo hinstellen. Und ich finde, Barcelona ist ein gutes Beispiel, die haben nicht genug Geld, die haben aber auch, und das unterscheidet sich natürlich vom FC Bayern, wirklich eine Weltklasse-Jugendarbeit, wo immer wieder wirklich Topspieler hochkommen und nicht nur Talente, die dann nur 10 Minuten spielen dürfen, wie bei Bayern. Aber, und PSG ist natürlich auch ein Vorbild, weil die wirklich gesagt haben, okay, die Neymar, Messi, Mbappé brauchen wir nicht mehr, also hat Luis Enrique gesagt, ich will andere Spieler haben, mit denen baue ich mir eine Top-Mannschaft zusammen. So, und wenn du siehst, da sind halt wahnsinnig viele gute Spieler dabei, aber, also auch, fang an bei Dembélé. Als der von Barcelona weggegangen ist, haben alle gesagt, was wollen wir mit dem, der ist durch, ne, Störenfried und so weiter, der wird der Weltfußballer und spielt jetzt das, was er kann. Guck dir die drei Portugiesen an, die waren international unbekannt, die sind jetzt Weltklasse. Oder guck dir Pacho an, der bei Frankfurt war und Frankfurt gesagt hat, für so viel Geld wollt ihr für den bezahlen? Ja, hier, bitteschön, schick mal noch eine Schleife da oben drauf. Ja. Ne? Aber eben auf der anderen Seite natürlich auch zu sagen, Kvaratskhelia zum Beispiel, 70 Millionen, das hätte auch nicht jeder bezahlt. Ne? Also du bewegst dich da in so einem Zwischenbereich. Man kann, glaube ich, schon im Fußball viel erreichen und da hat Kompany auch schon viel erreicht, wenn man eben einfach eine Mannschaft baut. Aber wenn du noch ein bisschen mehr Kleingeld hast wie PSG und die haben ein bisschen sehr viel mehr Kleingeld, dann kannst du da noch mal viel mehr so eine Mannschaft zusammenbauen.
Das hilft natürlich. Aber Bayern muss dann vielleicht eben einfach ja moderner werden, anders denken, neu denken. Also jüngere Spieler früher holen, gezielter entwickeln und vielleicht auch ja weniger auf Reputation gehen, sondern mehr auf Profile, die dann auch zu den Spielweisen des Trainers noch besser passen. Und da ist ja vielleicht auch noch ein bisschen Luft nach oben, um was zu geben.
Das glaube ich schon. Ne? Das glaube ich auf jeden Fall, dass Kompany da seinen Weg auch gehen wird. Man muss auch ehrlicherweise sagen, er hat sich jetzt auch wirklich etabliert in den letzten anderthalb Jahren. Deshalb haben sie auch den Vertrag verlängert. Man muss überlegen, der kam halt als Abstiegstrainer von Burnley und jeder hat gesagt, naja, ob das so klappt. Und mittlerweile gehört er sicherlich zu den begehrtesten Trainern in ganz Europa. Also das ist schon wirklich aller Ehren wert. Aber das muss man halt sehen, geht er seinen Weg so weiter? Das gilt ja für die ganze Mannschaft. Und welche Spieler möchte er haben? Bisher ist ja hauptsächlich bekannt, dass er gesagt hat, ich hätte gern so im Šeško, Xavi Simons letztes Jahr, das ist ja jetzt nicht besonders, besonders ideenreich. Also ja, also ich finde, Kompany hat taktisch gesehen wahnsinnig viel erreicht. Die Mannschaft spielt wahnsinnig gut. Muss aber auch sagen, auf dem allerhöchsten Niveau sind es dann Kleinigkeiten und da ist die Mannschaft im Zentrum und in der Rückwärtsbewegung nach wie vor anfällig. Das wird sicherlich auch ein Weg sein. Und bei den Spielertypen, auch da bin ich gespannt. Wie gesagt, er hat Leute wie Lennart Karl reingeschmissen. Auch da bin ich mir nicht sicher, ob der überhaupt seine Chance bekommen hatte, wenn Kompany die Spieler bekommen hätte, die er haben wollte vor Saisonbeginn.
Jetzt ist Bayern nah genug dran, damit diese Niederlage richtig wehtut. Tut die so weh wie zum Beispiel 1999, damals im Finale von Barcelona gegen Manchester United. Dieses Drama in der Nachspielzeit oder das Finale daheim, was verloren ging 2012, was sich dann ja in eine Trotzreaktion, in eine Wutreaktion irgendwo da drin entladen hat, dass eben dann 2001 der Champions-League-Titel kam, 2013 der Champions-League-Titel kam. Also, dass die Bayern im Grunde da dann zusammen gesagt haben, so, jetzt erst recht.
Ja, also sagen wir mal so, man erkennt natürlich jetzt, wenn man jetzt Statistiker wäre, dann würde man keine Zeitlinie erkennen, wann die Bayern mal wieder dran sind, den Champions-League-Pokal zu gewinnen. Und natürlich auch die Frage, sind sie überhaupt noch mal dran aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, über die wir gesprochen haben. Wenn man einfach nur sagt, 2013, 2020, 7 Jahre, dann wäre es nächstes Jahr. I don't know. Also die Niederlage tut weh, aber nicht so weh wie diese beiden angesprochenen Finalniederlagen. Dafür war das dann doch zu klar. Und sie haben es ja auch nicht abgeschenkt sozusagen, wie das Finale, eigentlich wie beide Finals, die sie so knapp verloren haben. Da waren sie ja beide Male eigentlich die bessere Mannschaft und schon Sieger. Und das war natürlich gestern alles nicht der Fall, außer war es kein Endspiel. Ich glaube, es tut deshalb weh, weil man sagt, wir waren so nah dran und hätten wir die Offensivleistung vom Hinspiel gestern gebracht, dann hätte es anders ausgehen können. Aber das ist halt, wie gesagt, sehr viel Konjunktiv. Da waren wir am Anfang schon. Von daher, ich glaube, sie können damit leben nach einer kurzen Phase. Am Ende sind wir wieder bei dem Punkt, geht die Tür zu? War das vielleicht eine der letzten Chancen aufs Triple? Oder sitzen wir nächstes Jahr hier und sagen, seht ihr, das hat nochmal, also es wird sie motivieren, ja. Aber was das dann am Ende bringt gegen die wiedererstarkte Konkurrenz international, das werden wir sehen. Das weiß ich nicht.
Und wir werden auch sehen, weißt du da Näheres, ob mit Manuel Neuer oder ohne Manuel Neuer?
Also sieht wohl so aus, es gibt übereinstimmende Meldungen und nach allem, was man hört, dass nächste Woche der Vertrag verlängert wird. Möglicherweise gab einige, die gesagt haben, vielleicht sogar schon diese Woche, um sozusagen Kontrapunkt zu dieser negativen Stimmung zu setzen. Also ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Es war, glaube ich, tatsächlich so bis zu diesem Realspiel und Neuer hat ja auch gesagt, er will sich Zeit lassen bis zu seinem Geburtstag. Dann haben schon alle gedacht, oh, das ist aber spät, Ende März und so weiter und so fort. Mhm. Jetzt haben wir schon bald Mitte Mai, also nochmal 1,5 Monate weiter. Das heißt, es hat sich schon sehr lange gezogen, die Bedenkzeit, die er sich genommen hat. Und es gab einige, die gesagt haben, na ja, also wenn man sich zum Beispiel die Kickernoten anguckt, dann gibt es 10 Torhüter oder so, die besser sind in der Bundesliga. Dann war er regelmäßig verletzt, jetzt 3-mal hintereinander im Winter jeweils einen Muskelfaserriss. Mhm. Also wirklich in 3 Monaten hintereinander. Das siehst du natürlich auch, so einfach ist das nicht mehr. Und es gab auch einige, die gesagt haben, tut er sich einen Gefallen damit. Kann ich nicht beantworten, muss aber sagen, nach der Leistung sowohl im Hinspiel in Madrid als auch gestern, der hilft der Mannschaft nach wie vor, der kann auf dem Niveau mitspielen, der hat eine wahnsinnige Ausstrahlung und das hat er, glaube ich, wahrscheinlich selber jetzt auch gemerkt. Deshalb, ich glaube, es wird in die Richtung gegen Neuer verlängert. Und es wird ein Übergangsjahr und Urbich wird wesentlich mehr spielen und das Ziel wird sein, sozusagen Urbich noch so weiter nach vorne zu schieben, dass man ihn guten Gewissens zur neuen Nummer 1 machen kann im übernächsten Jahr. Also ich momentan gehe ich fest davon aus, dass Neuer in naher Zukunft ganz bald um ein Jahr verlängern wird.
Ein Übergangsjahr für Neuer auf der Torhüterposition oder mit Neuer auf der Torhüterposition, aber nicht, was die sportlichen Erwartungen an die nächste Saison angeht, oder? Ich glaube, da bleibt man bei der Vorgabe, also Triple.
Ja, ganz klar. Also es wird ja mal gesagt, Champions League ist nur Zusatzgeschäft und so weiter, aber der heimliche Traum, also ist es eigentlich, Meisterschaft ist Pflicht, eigentlich ist Double sogar Pflicht und dann kommt halt noch die Kirsche auf der Torte. Das ist halt so, dass da muss man auch Glück haben, auch Spielglück. Das hatten sie gestern definitiv nicht. Aber das werden sie natürlich wieder anstreben, das ist ganz klar.
Sie sind nah dran, der nächste Schritt wird komplizierter, das haben wir gesagt. Und PSG ist aktuell die absolute Benchmark. Martin, vielen Dank, dass du da warst.
Gern geschehen, danke auch.
Fieberpitch, Der Fußballpodcast.